Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, in ganz Deutschland wird heute Erntedankfest gefeiert. Auf dem Dorf mehr als in der Stadt, bei den Konservativen mehr als bei den Progressiven. Aber es wird Erntedankfest gefeiert. Die Zeiten der DDR, wo dann groß auf den Transparenten zu lesen war, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Aber ist es deshalb anders geworden bei uns, besser? Ich glaube, man hat das einfach nur noch viel mehr vergessen. Denn was verändert sich denn eigentlich durch unser Erntedankfest? Werden die Leute fröhlicher, unbekümmerter, weil sie am Erntedankfest wissen, letztlich kommt doch alles von Gott, alle Güter, alles, was wir zu essen haben. Weshalb sonst sind Leute so zerfressen, so unglücklich, haben Angst um ihr Geld, um ihre Konten? Fühlen sie sich sicherer nach dem Erntedankfest, weil sie wissen, unser Leben, unser Gedeihen, unser Gelingen, das ist gut in Gottes Hand aufgehoben? Oder gieren sie nach wie vor nach Leben, gehetzt und gepeitscht von der Angst, etwas zu verpassen? Und führt das Danken dazu, auch die Not der anderen zu sehen und zu teilen? Oder bleibt nach dem Erntedankfest wieder alles beim Alten? Da müssen wir uns unbequemen Fragen einfach einmal stellen. Warum ändert sich denn so wenig, wenn wir Erntedankfest feiern? War dann alles Danken am Ende nur frommer Schmu? Oder noch viel schlimmer, womöglich ist das bisschen Danken noch ein Alibi dafür, dass wir dann anschließend ohne Gewissensbelastung noch genauso weiter wirtschaften können, wie wir es immer schon getan haben, auch genauso weiter denken können, wie wir es immer schon getan haben. Alles gehört mir, eigentlich habe ich alles mir selbst verdient und ganz gewiss habe ich einen Anspruch darauf, dass es mir gut geht. So wird Danken nur noch zur Tarnkappe des Egoismus. Eine deutsche Wochenzeitschrift schrieb, der moderne Mensch hat es nicht mehr nötig, dankbar zu sein, er hat ja für alles bezahlt. Frage ist, von welchem Konto? Eins, das ihm gehört? Und dann lasst uns diese Frage ruhig so stellen. Die Testfrage für unser Danken. Geben wir mit unserem ganzen Leben, denn es geht ja nicht um einen einzelnen Tag, um einen einzelnen Vormittag im Gottesdienst zum Erntedankfest, geben wir mit unserem ganzen Leben Gott die Ehre, Dank, Preis? Singen lässt sich das schön. Das ist doch was Schönes. Aber tun, das ist viel, viel schwieriger. Unser Predigtext heute wird uns dazu helfen. Das ist der Text, den die Kirche für diesen heutigen Erntedanksonntag ausgesucht hat. Er steht in Matthäus 6. Die Überschrift über dem Ganzen heißt Danke. Und da heißt es ab Vers 19 und wir stehen vor Gottes Wort auf. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen, wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja, du guter Heiland, nun möchte ich dich darum bitten, dass du nun dein Wort hier uns öffnest, dass es selbst zu uns spricht. Amen. Wir nehmen Platz. Ich habe diese Predigt dreigeteilt, wie so oft. Der erste Punkt heißt, ein Schatz, der bleibt. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie Motten und Rost fressen. Jesus verbietet also nicht das Schätzesammeln prinzipiell, sondern er fordert zum richtigen Sammeln auf. Ich bin hier vor einiger Zeit umgezogen. Vorher hatten wir 35 Jahre in einem Haus gewohnt, Pfarrhaus natürlich, mit Dach und mit Keller. Und wie das dann so ist, da sammelt sich doch so allerhand an. Man legt das zur Seite und denkt, ach, vielleicht brauchst du es nochmal, brauchst du es ja nie wieder, aber so sammelt sich da im Grunde eine ganze Menge. Als wir nur umgezogen sind, mussten wir eine Menge wegwerfen, denn wir zogen in ein Haus ohne Dach und ohne Keller. Und da war kein Platz mehr für Überflüssiges. Es war der größte Sperrmüll aller Zeiten in der Badewigstraße. Es war nur verwunderlich, wie sich dieser Sperrmüll laufend veränderte. Ein Drittel, die Hälfte von dem, was ich rausgestellt hatte, mit einigen Helfern, war nachher weg. Der Sperrmüll war aber nicht kleiner geworden, weil die Nachbarn auch noch alle das ihre dazu getan hatten. Insofern blieb das dann immer alles gleich groß. Dass ein Schwarzafrikaner hier in Deutschland zu Besuch und geht mit irgendjemandem durch die Stadt und da guckt in eine Straße, da ist auch Sperrmüll angesagt und bekommt große Augen. Was da alles am Straßenrand stand und darauf wartete, abgeholt zu werden, ja, mit all diesen Dingen, da wäre er zu Hause ein gemachter Mann gewesen. Tja, wenn man immer etwas zurücklegt, wir kennen das, dann wird es mit der Zeit mehr. Und jetzt rede ich nicht mehr vom Sperrmüll. Wenn man monatlich einen Teil seines Gehalts auf ein Sparbuch überweist, dann kommt allmählich etwas zusammen. Über Sparverträge kann man sich beraten lassen. Durch Steuervergünstigungen sind dann noch bessere Einsparungen zu erzielen. Und so häuft sich allmählich vielleicht kein Reichtum an, aber vielleicht ein kleines Vermögen. Es, so sagt man, akkumuliert sich. Akkumuliert. Cumulus heißt der Haufen. Der Haufen der Münzen in den alten Zeiten wächst und wird höher, beziehungsweise so heute die Summe des Guthabens. Und Jesus sagt uns nicht, das soll man nicht. Er sagt nicht, ein Christ kümmert sich nicht darum. Er fordert nicht auf zum Verzicht, auf Schätze sammeln. Seine Botschaft lautet nicht, man soll nichts haben wollen, man soll am liebsten gar nichts haben wollen. Im Gegenteil, er fordert dazu auf, Schätze zu sammeln. Sammelt euch Schätze, sagt er. Die Frage ist nur, wo? Wo? Nicht den Versuch, sich ein Vermögen zu erwerben, stellt Jesus in Frage, sondern den Ort, gleichsam die Bank oder das Geldinstitut. Wo man Schätze sammelt, das ist die Frage. Also nicht, dass man nichts wollen und nichts anstreben soll, sagt Jesus, sondern dass man aufpassen soll, wo man sich engagiert. Da hatte man früher ein wertvolles Festkleid mit herrlichen Farben, kostbar gewebt, ein Prachtstück. Und dann binnen weniger Tage hatte eine einzige Motte große hässliche Löcher in das beste Stück gefressen. Da freute sich der Krieger an seiner blitzenden Waffe, wertvoll aus blinkendem Metall, und durch Nässe und Feuchtigkeit fraß der Rost sich hinein und zerstörte die Schneide. Und das kann uns heute ja alles nicht mehr passieren. Rostschutzmittel, Mottenvertilgungsmittel, rostfreie Farbe, Insektensprays werden zuhauf angeboten. Soweit können wir uns heute schützen. Aber dennoch bleibt die Angst um das Gesammelte, das Erworbene. Konnte früher der Einbrecher sich vom Nachbarhaus noch durch den Boden durchbuddeln und auf einmal vor deiner eigenen Schatztruhe stehen, so gibt es heute findige Panzerknacker, die sich unsere Schätze im Tresor bemächtigen. Reiche Leute haben Angst um ihre Villen. Ihre Villen sind mit Alarmanlagen gesichert, die erdgeschossigen Fenster mit schweren Gittern geschützt. In Mietwohnungen herrscht Misstrauen. Nur vorsichtig wird dem unerwarteten Besucher die Wohnungstür geöffnet. Verständlich, werdet ihr sagen. Ist es auch. Aber gleichzeitig zeugen diese Dinge von der Angst um das Hab und Gut, um die eigene Sicherheit. Wir tragen Sorge um unser Leben. Wir versuchen uns abzusichern. Da gibt es Einbruchsversicherungen, Feuerversicherungen, Hausratsversicherungen. Und Unser Erspartes soll so sicher angelegt werden, dass es nicht von Inflation und Wirtschaftskrisen gefährdet wird. Wir gehen auf Nummer sicher. Jesus fordert uns auf, Schätze zu sammeln, die unvergänglich sind, die keinen Motten, Rost oder Diebesschutz brauchen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Was sind die Schätze im Himmel? Sind das die guten Werke? Da hast du einem Arbeitslosen geholfen, hilfst mit, die kranke Oma zu pflegen, putzt einer alten Dame die Wohnung. Tja, das ist alles richtig, alles gut. Aber so wäre Jesus missverstanden, denn es geht nicht darum, gute Taten zu sammeln, wie glänzende Perlen an einer langen Kette, und zwingt nicht einmal später die Belohnung im Himmel mit diamantenem Diadem und goldener Krone. Wir können kein Sparbuch im Himmel eröffnen. Die Alten sagten früher, zahle ein auf das himmlische Sparbuch. Das ist richtig. Aber es ist etwas ganz anderes, als wenn wir das Sparbuch von jetzt nehmen und das in den Himmel transportieren wollen. Sondern das Sparbuch im Himmel, das ist ganz anders. Darauf zahlt man ein, was? Einen geänderten Charakter. Denn alles, was wir in den Himmel mitnehmen können, das sind wir selbst. Und Jesus ruft seine Jünger dazu auf, sich selbst verändern zu lassen durch die Frucht des Heiligen Geistes. Und so wachsen Früchte, Schätze, die unvergänglich sind, Früchte, die vom Heiligen Geist selbst gewirkt sind. Und diese bleiben in Ewigkeit bestehen. Der Glaube, die Hoffnung, die Liebe. Um diese Schätze sollen wir uns bemühen. Sie lassen uns Christus ähnlicher werden. Der wirkliche Schatz ist Jesus selbst. Und liegt uns dieser Schatz am Herzen, dann werden wir unsere Sorgen bald anders geltend machen als die Absicherung unseres Sparkontos und unseres Hausstandes. Und Jesus sagt nicht ohne Grund, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Gott will für unsere Nahrung sorgen. Gott will für unsere Kleidung sorgen. Er will uns reich beschätzen. Aber unser Herz muss auf ihn selbst ausgerichtet sein. Und nun der Satz, den alle Verliebten kennen. Denn wo mein Schatz ist, da ist auch mein Herz. Das kennt ihr, das wisst ihr alle. Wo mein Schatz ist, da ist auch mein Herz. Jesus soll unser Schatz sein. Er lebt in uns und er will uns prägen. Und wir sollen werden wie er. Und deshalb richtet im gleichen Eifer, wie andere sich ausrichten auf Hausbau, Grundstücksbau, Zukunftspläne, Geldanlage oder andere Gewinne, richtet diesen gleichen Eifer aus auf ihn. Erwartet von ihm, was man von vergänglichen Dingen vergeblich erhofft. Alles ist vergänglich, Gott aber bleibt. Das einzig Sichere in Ewigkeit ist, dass er gnädig ist, barmherzig, dass er geduldig ist und von großer Güte. Darauf kann man sich verlassen, ob man es auf dieser Erde zu etwas gebracht hat oder nicht. Das war der erste Punkt. Ein Schatz, der bleibt. Der zweite Punkt heißt, das, wovon Jesus spricht, das ist das Schauen, das Auge, das makellos ist. So übersetze ich dieses Wort, das hier im alten Luthertext steht, lauter, wenn dein Auge lauter ist. Also das Auge, das makellos ist. Da sagt die Bibel, das ist gleichsam das Licht des Leibes. Also wenn ich die Augen aufmache, wird es in mir hell. Und wenn ich die Augen schließe, ist es in mir dunkel, auch wenn es ringsherum ganz hell ist. Und dieser kleine Körperteil ist sozusagen der Einlass für das Licht in den ganzen Körper. Nun heißt es hier, wenn das Auge richtig ist, dann wird der ganze Leib hell. Dann ist es ganz und gar hell in dir. Wenn das Auge richtig ist, was heißt das? Das könnte heißen, wenn das Auge gesund ist und wenn es deinen Augen an nichts fehlt, wenn nicht eine Erkrankung deine Sehkraft trübt, wenn du nicht den grauen Star hast oder wie die Augenkrankheiten alle heißen. Tja, aber wenn dein Auge böse ist, da hieß es dann, wenn du ein böses Auge hast, ein krankes Auge, wenn du deswegen nicht mehr sehen kannst, dann kann das Licht nicht mehr in dich hinein. Dann bleibt es in dir dunkel, auch wenn außen herum alles hell und schön ist. Wenn das Auge gesund ist, dann ist alles in Ordnung. Aber nicht von der natürlichen Sehfähigkeit und ihrer Behinderung ist hier die Rede, sondern von der Art, wie man die Dinge anschaut. Lauter oder böse. Man kann die Dinge so oder so ansehen. Ihr wisst das alle. Und sie nehmen sich dann ganz unterschiedlich aus. Die gleichen Dinge. Heute wird oft betont, man muss die Dinge positiv sehen, nicht schwarzseherisch. Ja, was heißt denn da positiv? Ist das etwas anderes als optimistisch? Nächste Frage. Warum soll ich die Dinge optimistisch ansehen? Mit welcher Begründung? Und ich denke, Jesus meint nicht positiv, sondern er meint im Zusammenhang. Jetzt müsst ihr aufpassen, denn das ist wichtig. Die Dinge nicht isoliert ansehen, nicht losgelöst, nicht abgesondert, denn das ist der Blick der Sünde. Die Sünde nimmt immer Dinge ganz isoliert für sich, ganz alleine, löst sie aus dem Zusammenhang. Und wir wollen, und deshalb feiern wir heute Erntedank, das alles im Zusammenhang sehen. Und ich komme nicht drum rum, dass ich auch über etwas jetzt spreche, über das man normalerweise nicht spricht. Denn wenn es um Sehen geht, um Schauen geht, da sind wir doch alle betroffene Leute. Die Männer sind vielmehr die Sehmenschen. Die Frauen nicht so stark, aber die Männer. Ich glaube, ich kenne keinen Mann, der nicht sieht und gerne sieht. Viele Jugendzeitschriften, die locken heute mit wahnsinnigen Geschichten ihre Leser, weil die Leute sehen. Also Bravo alleine hat eine Auflage von 450.000. Man lockt die Jugendlichen ständig durch Sexgeschichten. Und noch mehr als durch diese Sexgeschichten werden Jugendliche verführt heute durch den fast freien Zugang zu den Internetsexualitäten, die dort aufgezählt werden. Und das, ich habe in einer Studie gelesen, die Kinder haben einen unbegrenzten Zugang zu Medien. Manche verbringen 8 bis 10 Stunden vor dem Computer. Sie sind vernachlässigt, verwahrlost und demzufolge auch bindungsunfähig. Aber wir sind hier ja kaum noch Kinder. Von den Männern schauen sich fast 60% täglich oder wöchentlich einen Porno an. Bei Frauen sind es weniger als 12%. Und das ist alarmierend, finde ich. Denn da geht es ja nicht um Sexualität. Da geht es auch um die Loslösung, ist die Herauslösung von Macht. Männer und Frau, die Frau ist immer willenlos, immer allem zur Verfügung, was der Mann gerade will. Und die Frau, die ist immer sexuell dermaßen anziehend, dass der Mann hilflos ausgeliefert ist. Und eine Lehrerin hat geschrieben, dass sie auf den Bildern ihrer dritten Klasse, auf den Bildern, die die auf ihren E-Mails haben, auf ihren Handys haben, in der dritten Klasse, die Jungs, schon alle Sexbilder auf ihrem Handy hatten. Dritte Klasse. Und da wundert man sich dann über den Weg, den Deutschland geht. Und ich weiß, es gibt hier eine ganz, ganz große Not. Man wird so geprägt, man ist selbstversuchlich. Und dann hat man einen Impuls, man verliebt sich womöglich sogar noch. Man geht miteinander ins Bett und nach ein paar Wochen ist es wieder aus. Und die Not, die jetzt kommt, die ist ja ganz, ganz schlimm. Und ich kann das nur so sagen. Ich empfinde das, das ist eine große Not, was ich da zu hören bekomme. Bei manchen ist es eine richtige Sucht. Da kommt man alleine oft nicht raus. Da braucht man die Seelsorge, ob man will oder nicht. Zum Glück bin ich in einer Kirche und kann das so sagen, weil ich genau weiß, hier sind Seelsorger. Die stehen zur Verfügung. Niemand muss mit seiner Lust, mit seiner Sucht, mit seiner Not alleine bleiben. Niemand. Gott sei es gedankt. Sondern er will uns helfen, gegenseitig helfen, dass wir füreinander da sind. Und dass man immer wieder den Weg zum Herrn findet. Immer wieder. wenn man das immer wieder tut, das hält der Teufel auf Dauer nicht aus, dass er immer wieder zum Herrn geschleppt wird. Das ist die gute Nachricht dabei. Die andere, die ist schlimm, dass wir so dermaßen verführt werden. Dazu wäre noch ganz, ganz viel zu sagen. Ich kürze das hier jetzt ab. Alles andere muss man dann vielleicht mal privat besprechen. Der lautere Blick des Glaubens, der das Ganze im Blick, der kann sich freuen, eine Sexualität, die Gott ihm geschenkt hat. Dieses herrliche Geschenk, Mann und Frau. Die dürfen eins sein. Aber das Herausgelöste, ja, das macht dann Pornografie aus. Das ist schlimm. Die Alten hatten früher ein Wort, ein richtig schönes Wort. Der eine oder andere von den Jüngeren kennt es vielleicht noch, aber bestenfalls kennen. Und dieses Wort heißt keusch. Keusch. Man geht keusch um mit sich selbst. Man lebt in der Zucht Gottes, weil er zieht, weil er für uns ist. Und diesen keuschen Blick, den wünsche ich euch von Herzen. Den will Gott uns geben. Und wenn man dieses lautere, keusche Auge hat, dann kann man alles empfangen und wieder verlieren. Ich rede jetzt nicht mehr von der Sexualität, ohne das Herz daran zu hängen, denn das Herz hängt dann an Gott. Und von Gott her strömt Licht in das Leben. Die ganze Person wird davon erfüllt. Leib und Seele freuen sich an dem lebendigen Gott. Wer zum Beispiel die Natur isoliert betrachtet, also so als Material zur Ausbeutung, woraus man dann Gewinn ziehen kann, ja, der darf sich nicht wundern, dass wir dahin kommen, wo wir jetzt sind und dass dann die Grünen aufstehen und Protest schreien. Er kann allerdings auch die Natur in ihrer Schönheit sehen und sie genießen wollen. Er kann auch das Herrliche und Gewaltige in der Natur als etwas Heiliges verehren. Ihr merkt, hier wird schon wieder alles ganz falsch. Wer dagegen, das wäre der andere Blick, wer sie dagegen einfältig mit Gott zusammensieht, der wird sie sehen als eine Schöpfung aus seiner Hand. Der wird dankbar und bescheiden Gebrauch machen von den Gaben der Natur und wird Erntedank feiern. Der wird sich freuen an dem Schönen und wird es auch jedem anderen gönnen, auch den kommenden Generationen und entsprechend damit umgehen. Und er wird auch gerne die Ernte teilen mit denen, die dieses Jahr leer ausgegangen sind. Und hinter den Naturschönheiten und den schrecklichen Naturkatastrophen, hinter dem allen wird er den Schöpfer reden hören, der sagt, dass Natur vergänglich ist, so wie wir vergänglich sind. Dass aber sein Wort, seine gnädige Einladung, kommt zu mir, nicht vergeht. Dass seine Verheißung, ich erquicke euch, nicht vergeht. Er hält Wort in Ewigkeit. Und wie die Natur, so kann man auch das eigene Schicksal, das eigene Leben mit einem finsteren Blick betrachten, indem man stolz die Erfolge als sein eigenes Werk bucht und sich wütend auflehnt gegen Missgeschick und Leiden. Und wenn dann einmal das Leiden zunimmt, wie groß wird dann die Finsternis sein? Wie groß. Das war der zweite Punkt. Ein Auge, das makellos ist. Der dritte Punkt heißt, ein Herr, der Herr ist. Und hier kommen wir zum letzten, was Jesus über unsere Herzenshaltung sagt. Es geht um die Sphäre, um die Machtsphäre, in der ich mich aufhalte. Es geht um den richtigen Herrn. Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Ihr könnt nicht Sklave sein von Gott und Sklave von Mammon. Ist der Mammon, das liebe Geld, unser Beherrscher, der Machthaber in unserem Leben, so wird es uns schwerfallen, heute von ganzem Herzen zu danken. Denn die Habgier spannt allzu gerne ihre Fäden und wickelt uns ein. Wir können immer nur noch denken, mehr, mehr, mehr. Das Geld kann beherrschen. Auffällig ist, je mehr man besitzt, desto weniger teilt man. Unser Besitz, den wir uns erarbeiten, will uns in seinen Bann ziehen. Wir bewundern unsere schöne Wohnung, die geschmackvollen Möbel. Wir gefallen uns in neuen Kleidern, die uns schmeicheln. Wir lieben unseren tollen neuen Wagen, der uns begeistert. So geraten wir dazu, das zu verehren, was wir selber uns schufen. Hart erarbeitet, erfolgreich durchgesetzt. Geld ist ein schlechter Herr, aber ein guter Diener. Nochmal, Geld ist ein schlechter Herr, aber ein guter Diener. Wer dient wem? Das Geld uns? Das wäre schön. Denn wir vergessen, Gott ist der Schöpfer, der Geber aller schönen Dinge im Leben. Er schenkt uns alles, was uns so gut gefällt und uns Spaß macht. Und wir haben uns von der Macht der Gier und des Habenwollens und der Selbstbewunderung einfangen lassen und leben damit in der Finsternis. So hart beurteilt es Jesus. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wegzukommen von der Macht der Gier und des Besitzes ist nur möglich, wenn wir uns der Macht Gottes unterstellen, wenn wir Gott den Herrn unseres Lebens nennen, wenn wir ihm dienen wollen. Das ist ganz wichtig, dass wir das heute festmachen. Dienen wir Gott, dem Schöpfer. Lassen wir uns durch das Blut von Jesus reinwaschen, sodass unser Auge voll Licht ist. Ist Gott unser Herr, dann stehen wir in seinem Dienst, arbeiten am bleibenden Schatz der Veränderung unseres Herzens. Stehen wir in seinem Einflussbereich, dann lernen wir unseren Besitz recht zu handhaben, zu teilen, zu geben, zu helfen. Dann können wir ihm heute am Erntedankfest recht danken, weil wir wissen, dass Gott, der Schöpfer, uns so reich beschenkt. Amen.